Plan Erde. Die Versorgung der Welt. Rohstoffe. Mein Handy und der Krieg. Eine Sendung von Alexander Bühler.
Kakao von der Elfenbeinküste, Kaffee aus Brasilien, Tropenholz, Mineralien, Fischereiprodukte, Tropenfrüchte, Öl und Erdgas. Täglich werden im Hamburger Hafen Massen an Gütern umgeschlagen. Ozeandampfer laden Container voller Kakao oder Kaffeebohnen ab, bleiben ein paar Stunden und fahren dann wieder in die Ferne, um den Nachschub für die deutschen Kaffeetrinker zu sichern.
Auch die Industrie ist auf Importe angewiesen. Teilweise braucht sie jedoch ganz besondere Rohstoffe. Sie tragen Namen wie Mangan, Kobalt oder auch Tantal und kommen aus weit entfernten Ländern. Von Europa aus betrachtet scheint es so, als wäre die Versorgung damit nur eine logistische Frage. Doch in Wirklichkeit erzeugt die große Nachfrage nach Rohstoffen Konflikte und Abhängigkeiten. Am anderen Ende der Versorgungskette werden Kriege um Rohstoffe geführt, Menschen werden ausgebeutet und vertrieben, Waffen gegen Ressourcen getauscht.
Und das führt dazu, dass die Länder, die reich an diesen wichtigen Ressourcen sind, eben nicht blühen und gedeihen. Diese Entwicklungsländer sind oft in einem Teufelskreis gefangen, dem der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz einen Namen gegeben hat: der Fluch der Ressourcen.
Es gibt überall das Paradoxon des Überflusses. Man hätte erwarten können, dass die Staaten, die von der Natur im Überfluss bedacht wurden, wohlhabender sein würden. Man erwartete, dass mit diesen Ressourcen Wohlstand gleichmäßiger verteilt werden könnte. Denn die Ressourcen gehören allen. Man könnte sie benutzen, um das Wohlergehen aller zu fördern. Stattdessen stehen Länder mit vielen Ressourcen schlechter da, haben größere Ungleichheiten.
Dabei sind die Industrienationen dringend auf diese Ressourcen angewiesen. Ohne sie würde die Technik, mit der wir uns umgeben und die nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist, gar nicht funktionieren. Zum Beispiel bei Handys und Computern. In all diesen Geräten stecken Dutzende kleiner elektronischer Bausteine. Und um die Materialien, aus denen diese Bausteine bestehen, werden blutige Konflikte ausgetragen. Tantal zum Beispiel ist ein Metall, das in verschiedenen Varianten verwendet wird. Für Elektrokondensatoren in Handys oder anderen elektronischen Geräten, für die Beschichtung von Kameralinsen oder Legierungen in Düsentriebwerken. Tantal ist ein Grundbaustein unserer hochtechnisierten Welt.
Tantal findet sich im Rohzustand als Mineral Coltan nur an zwei Stellen der Erde: in Australien und in der Mitte Afrikas, in der Demokratischen Republik Kongo.
Der Kongo. Ein einzelner Staat, der so groß ist wie ganz Westeuropa zusammen. Mit einer Bevölkerungsdichte, die hierzulande unvorstellbar ist. 24 Menschen pro Quadratkilometer. Ein Staat mit 5 Hauptsprachen und Hunderten von lokalen Sprachen, die so weit auseinanderliegen wie Polnisch und Spanisch. Rund 60 Millionen Menschen leben hier. Die allermeisten wissen nicht, was ein Computer ist und ernähren sich vom Ackerbau. 3 Zeitzonen trennen den Osten des Landes und den Westen.
10 Flugstunden liegt der Kongo von Europa entfernt, eine andere Welt. Der Kongo wurde zwischen 1998 und 2004 von einem Bürgerkrieg zerfressen, der mindestens 2 Millionen Menschen das Leben kostete. Trotz oder gerade wegen eines Rohstoffreichtums, von dem andere Staaten nur träumen können. Coltan, Gold, Diamanten, Kupfer, Uran gibt es hier, um nur einige Bodenschätze zu nennen. Im Kongo kann man sich wie unter einem Brennglas anschauen, welche Bedeutung Ressourcen für Konflikte haben können. Zuerst waren es die Portugiesen, die hier ab dem 16. Jahrhundert die Ressource Mensch stahlen, weil sie Sklaven in Brasilien brauchten. Dann die belgischen Kolonialherren, die Elfenbein und Kautschuk mittels eines blutigen Regimes an sich brachten. Auch nach seiner Unabhängigkeit in den 1950er Jahren wurde das Land immer wieder ausgeplündert. Vom eigenen Diktator Mobutu oder von den 17 Nachbarstaaten. Mal nahm sich Simbabwe einen Teil im Süden des Kongo, wo sich Kupfer und Kobalt finden, mal bediente sich Angola im Nordwesten an den Diamantenfeldern und Ölquellen. Die USA wieder streckten ihre Hand nach dem Uran aus, von dem sich im Süden des Kongo reiche Vorkommen finden. Dieses Uran wurde seinerzeit auch für die Bomben für Hiroshima und Nagasaki verwendet.
Es geht nach Goma im Ostkongo. Hier wird vor allem Coltan gefördert. Die Stadt liegt idyllisch an einem großen See. Im Westen sind hohe Berge, im Osten ein Nationalpark, in dem noch einige der letzten Berggorillas leben. Doch die Idylle trügt. Denn zwei der hohen Berge sind aktive Vulkane, nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt. Der letzte Vulkanausbruch 2002 hat damals nicht nur die halbe Stadt, sondern auch das Flughafenrollfeld zerstört. Nur mit dem Hubschrauber kann man hier noch landen. Während des Bürgerkriegs, der bis zu den Wahlen vor 2 Jahren dauerte, war Goma das Zentrum einer Rebellengruppe. Immer wieder hat der Konfliktforscher Prosper Hamuli Birali vom Paul-Forschungsinstitut beobachten können, wie sich die Rebellen durch den Verkauf von Coltan finanzierten.
Pendant la guerre, toutes les ressources naturelles ont été exploitées parce que le pays était coupé en deux.
Während des Krieges hat man alle Bodenschätze ausgebeutet. Das Land war in 2 Teile gespalten. Hier im Osten wurde vor allem Coltan geschürft, mit der bloßen Hand. Die Menschen haben in den Bergen danach gegraben und ihre Funde an Händler verkauft, die das dann ins Ausland brachten. Die Rebellen kontrollierten diesen Landesteil und damit auch den Abbau. Ich erinnere mich daran, dass die Rebellen das Monopol für den Kauf von Coltan für 1 Jahr an eine Firma übergaben. Dafür hat diese monatlich $1 Million bezahlt.
Eine andere Einnahmequelle der Rebellen war das Zinnerz Cassiterit, dessen Preis 2002 an den Rohstoffbörsen in die Höhe schoss. Hintergrund war ausgerechnet eine Gesundheitsmaßnahme. Die EU und Japan wollten ihre Bürger vor dem giftigen Blei in Mobiltelefonen schützen. Das sollte nun durch Cassiterit ersetzt werden. Eines der weltweit größten Vorkommen dieses Materials liegt im Ostkongo, an Orten, die ebenfalls von den Rebellen kontrolliert wurden. So kam auch dieser Reichtum nicht der Bevölkerung zugute, sondern nährte den Krieg. Die einzigen, die von den Bodenschätzen profitierten, waren Machthaber in den Nachbarländern des Kongo, die die Rebellen unterstützten, erklärt Brian Wood von Amnesty International.
Rwanda was a country that didn't really have much.
Das Nachbarland Ruanda produzierte nicht viel Cassiterit, aber als es sich am Krieg im Ostkongo beteiligte, hat Ruanda auf einmal sehr viel Cassiterit exportiert. Das kommt durch Minen wie Walikale, denn dort saß eine bewaffnete Gruppe, die vom ruandischen Militär unterstützt wurde, und so wurde Ruanda ein Hauptexporteur von Cassiterit. Diese Gruppe benutzte ihre militärische Macht, um an der Mine festzuhalten. Das gegnerische Militär der kongolesischen Machthaber kämpfte gegen sie und konkurrierte mit ihnen um diese Minen.
Die Vereinten Nationen versuchten einzugreifen und sprachen ein Waffenhandelsverbot für den Kongo aus, sowie für die anderen Länder, die am Krieg beteiligt waren, also Uganda und Ruanda. Doch immer wieder wurde dieses Verbot unterlaufen. Die Waffenhändler fanden immer neue Methoden, Waffen in die Kriegszone zu liefern. Dabei gingen sie sehr geschickt vor. Eine ihrer üblichen Taktiken war es, den wahren Bestimmungsort des Materials zu verschleiern. Denn die Warlords zahlten gut, in Bargeld oder mit den begehrten Rohstoffen. Die Vereinten Nationen versuchten immer wieder, das zu verhindern, doch das Einzige, was sie machen konnten, war, Experten loszuschicken, die den Waffenhandel untersuchten. Diese zählten in ihren Berichten auf, wer und welche Staaten beteiligt waren. Die Hoffnung war und ist bis heute, dass die Genannten aus Angst vor einem schlechten Ruf ihr Verhalten ändern.
Manchmal funktioniert das sogar. Zum Beispiel beim deutschen Unternehmen HC Stark. Es wurde 2002 in einem UNO-Bericht genannt, weil es jahrelang, trotz des Kriegs, Coltan aus dem Kongo bezogen hatte. Damit, so die Experten der UNO, habe die Firma indirekt die Rebellen unterstützt. Nach der Bekanntgabe des Berichts ging HC Stark an die Öffentlichkeit, protestierte gegen die Namensnennung und erklärte, den Import von Coltan aus dem Kongo einzustellen.
Der Krieg um Rohstoffe ist im Kongo fast seit seiner Gründung bittere Realität. Rohstoffe sind eben keine Garantie dafür, dass es einem Land gut ergeht. Ganz im Gegenteil, schreibt die Menschenrechtsorganisation Global Witness in ihrem Bericht »The Sinews of War«.
Es gibt Hinweise darauf, dass ein Überfluss an natürlichen Ressourcen der entscheidende Faktor dafür ist, ob einem Land ein Bürgerkrieg ins Haus steht. Eine Analyse von 47 Bürgerkriegen zwischen 1960 und 1999 zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen ressourcenarmen und ressourcenreichen Ländern. Rohstoffreiche Länder haben eine Wahrscheinlichkeit von über 23%, einen Bürgerkrieg zu erfahren.
Der Fluch der Ressourcen. Je mehr ein Land davon hat, desto niedriger die Wachstumsraten der einheimischen Wirtschaft und desto mehr steigt die Armut an. Ein klassisches Problem, das sich besonders gut am Beispiel Nigeria fassen lässt. Nigeria ist eines der ölreichsten Länder der Erde. Dennoch ist zwischen 1975 und 2000 das Pro-Kopf-Einkommen gesunken und gleichzeitig hat sich in diesen 25 Jahren die Zahl derjenigen, die von weniger als einem Euro am Tag leben, mehr als vervierfacht.
Der Kongo ist ein weiteres Musterbeispiel für dieses Problem. Hier wurde nicht nur um die Kontrolle der Coltan- und Cassiterit-Minen, sondern auch um reichlich vorhandene Gold- und Diamantenfelder gekämpft.
Zusätzlich zu der von Ruanda unterstützten Rebellengruppe im Kongo gab es noch eine weitere, die mit ihr konkurrierte und um die Macht rang. Allerdings war diese Rebellengruppe etwas weiter nördlich aktiv. Sie wurde vom Nachbarstaat Uganda unterstützt und finanzierte sich über Gold, Diamanten und Edelhölzer. Eines ihrer Zentren war das Örtchen Bunia. Hier kam es zu den heftigsten Gefechten und Massakern, berichtet Abbé Emmanuel, Leiter des örtlichen Caritasverbands.
Ich erinnere mich an den August 2002. Eine Gruppe von Angreifern war in unser Wohnviertel eingedrungen und hatte 52 Menschen erschossen. Wir waren gerade dabei, diese Leichen zu identifizieren, und plötzlich hörte man wieder Gewehrschüsse. Wir mussten schnell fliehen. Die Leichen blieben zurück. Erst am nächsten Tag konnten wir sie in einem Massengrab neben unserer Kirche beisetzen. Das ist einfach zu grausam.
Im Mittelpunkt der Interessen stand das Goldfeld von Kilomoto. Schon unter der belgischen Kolonialherrschaft wurde dieses Goldfeld ausgebeutet. Bis heute ist es eines der reichsten der Welt. Allein in den letzten 5 Jahren hat man dort etwa 155 Tonnen Gold gefördert, trotz Krieg und Rechtsunsicherheit. Der Weg dorthin ist mühsam. Die Straßen sind nach wie vor in einem armseligen Zustand. Sie gleichen eher Spurrinnen. Auf diesen Straßen sind auch die ugandischen Laster gefahren, die das Gold von Kilomoto nach Bunia brachten. Von dort starteten jeden Tag kleine Propellermaschinen nach Uganda, die bis oben hin mit Gold beladen waren.
Das ist Sand. Er wird weniger, immer weniger. Dann sieht man das Gold.
Bubu Boshu ist einer der vielen Kongolesen, die hier täglich stundenlang nach Gold wühlen.
Da, das Gold glänzt. Jeder von uns verdient hier $5 am Tag. $3, $4, $6, sogar $10 am Tag.
Der 35-Jährige versucht auf diese Weise, den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen. 8 Stunden lang steht er in einem Bach und siebt den Sand nach Goldkörnern durch. Den Krieg hat er als Flüchtling erlebt, im Gegensatz zu Claude Jambou, der auch während des Kriegs als Goldgräber arbeitete.
Wir arbeiten 24 Stunden am Tag. Nachts haben wir Fackeln und Kerzen, um das Feld zu beleuchten. Ich mache das schon jahrelang, auch an verschiedenen Orten. Das ist nicht mein erster Job.
Jambou hatte Glück, dass er nicht umkam.
Selbst während des Kriegs habe ich das gemacht. Damals wurden wir sehr geschunden.
Denn zwischen 2002 und 2003, sagt ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Global Witness, wurden hier 2000 Menschen umgebracht und Zehntausende vertrieben. Von Milizen, die um die Kontrolle der Goldfelder kämpften, um damit Uniformen und Waffen zu kaufen. Der Großteil des Gewinns für die Rebellen und die ugandischen Truppen, die sie unterstützten, entstand aus der Goldförderung. Wenn es erst einmal per Flugzeug in Uganda angekommen war, wurde es als ugandisches Gold deklariert und wieder ausgeführt. Allein 2002 exportierte Uganda Gold im Wert von knapp 60 Millionen US-Dollar, obwohl im Land selbst nur Gold im Wert von etwa 25.000 Dollar gefördert worden war. Drei Viertel der Goldexporte gingen nach Europa, an ein Schweizer Unternehmen, das dann das Gold weiterverkaufte.
Bei den meisten Kriegen in Afrika geht es um die Herrschaft über Rohstoffe und Bodenschätze. Wer die unter seine Kontrolle bringt, hat Kapital zur Verfügung, die eigene Macht weiter auszubauen. Denn der Staat ist oft nicht stark genug, um die Kontrolle über die Bodenschätze zu sichern, oder wird seinerseits von korrupten Eliten ausgeplündert. Und das erhöht die Gefahr eines Kriegs, glaubt der Wissenschaftler Matthias Basedau vom Hamburger Giga-Institut für Afrikastudien.
In Afrika gibt es häufig eine starke Staatsschwäche, und wenn solche Faktoren vorliegen, also schlechte Regierungsführung, schwacher Staat, dann ist es besonders wahrscheinlich, dass sich der Ressourcenreichtum eben in gewaltsame Konflikte und andere Probleme übersetzt.
Aber es gibt auch Gegenbeispiele.
Das Paradebeispiel ist eigentlich Botswana, das ist im südlichen Afrika, das über sehr viele Diamantenvorkommen verfügt. Und das hat sein Diamantenreichtum systematisch in die Infrastruktur und in die Bildung investiert. Und dieses Land wurde weitgehend vom Ressourcenfluch verschont. Es gehört zu den wenigen Ländern, die niemals einen gewaltsamen Großkonflikt erleben mussten. Und es war auch über Jahrzehnte lang das Land im subsaharischen Afrika oder sogar auf der Welt, das die höchsten Wachstumsraten hat. Hier erweist sich eben die Bedeutung der Kontextfaktoren, denn in Botswana spricht man insbesondere von einer guten Regierungsführung. Als Beispiel: auf dem Korruptionsindex von Transparency International führt Botswana das subsaharische Afrika an und weist bessere Werte auf als fast alle osteuropäischen Länder oder auch Länder wie Italien.
Was jedoch macht man mit den Ländern, in denen der Reichtum an Ressourcen zu Kriegen geführt hat und wo ein funktionierender Staat erst aufgebaut werden muss? Bisher gibt es nur sehr wenige Fälle, in denen überhaupt versucht wurde, den Handel mit konfliktträchtigen Rohstoffen zu begrenzen. Ein Beispiel ist das sogenannte Kimberley-Abkommen. Hier setzten sich Vertreter der Diamantenindustrie auf Druck von Menschenrechtsgruppen zusammen und unterzeichneten eine Selbstverpflichtung, keine Diamanten aus Konfliktgebieten mehr für den Handel zuzulassen. Doch tatsächlich kann dieses Abkommen sehr leicht unterlaufen werden. Darum schlägt der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz eine weitere internationale Maßnahme vor.
Es sollte eine globale Steuer auf Waffenverkäufe geben. Es gibt zu viele Waffen, zu viel Waffenverkäufe, und eine Steuer würde das Problem zumindest verbessern. Eine andere Möglichkeit ist, das Geld für Waffenverkäufe abzuschneiden. Allzu oft kommt das Geld für Waffenkäufe aus halblegalen oder illegalen Quellen, die nicht kontrolliert werden können.
Seit Jahren wird versucht, ein internationales Anti-Waffenhandelsabkommen zu etablieren. Und seit Jahren schleppt sich das Verfahren durch die verschiedenen internationalen Instanzen. Immer wieder treffen sich Regierungsvertreter und Menschenrechtsgruppen, dann tagen sie wieder getrennt voneinander, dann schicken sie einander und ihren Organisationen ihre Berichte zu, dann tagen sie wieder, ohne Ergebnis. Und das, obwohl die internationale Staatengemeinschaft dringenden Handlungsbedarf sieht. Schon vor 3 Jahren hat die Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, die UNDP, Empfehlungen gegeben, um die Rohstoffkriege einzudämmen.
Dazu gehörten die Einrichtung eines dauerhaften internationalen Expertengremiums, das die Entwicklung ständig beobachtet. Die Rohstoffe sollen zertifiziert werden, das heißt, Ressourcen, an denen kein Blut klebt, würden besonders gekennzeichnet. Auch seien Sanktionen nötig, um den Handel mit Rohstoffen aus Konfliktgebieten wirksam zu stoppen.
Umgesetzt ist davon noch nichts. Die Vereinten Nationen können zwar immer wieder Sanktionen für gewisse Gebiete und den Handel mit bestimmten Ressourcen aussprechen, doch durchsetzen können sie nichts.
Wenn die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft schon bei offenen Kriegen mit Millionen Toten wie im Kongo ohnmächtig sind, wie sieht es dann bei den kleineren Rohstoffkonflikten aus, die vor sich hinschwelen? Von denen gibt es jede Menge, erklärt der Wissenschaftler Michael Bjoska vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
Die Verfügbarkeit von Ressourcen ist in vielen Konflikten ein wesentliches Element. Nur es kommt eben nicht dazu, dass man das wirklich als Krieg bezeichnet oder nur in Ausnahmefällen als Krieg bezeichnen könnte, weil der Umfang der Gewalttätigkeit nicht das ist, was man eigentlich für eine Kriegsdefinition als untere Schwelle ansehen würde. Aber sie haben natürlich in der Tat Landkonflikte in Brasilien. Sie haben im ganzen Sahelgebiet, also in Afrika, überall das Problem, wenn große Trockenheit ist, dass dann die Leute sich gegenseitig das Land wegnehmen. Sie haben in Israel-Palästina Probleme mit dem Wasser. Also es gibt viele Konflikte, die auch gelegentlich mal Gewaltform annehmen oder wo man die Angst hat, dass sie jederzeit wirklich in massive Gewalt umschlagen können in vielen Fällen, aber das wird eben in der Regel dann nicht so richtig als Rohstoffkrieg oder sowas wahrgenommen oder ich würde es auch eher unterschwellig sehen, weil eben das Niveau der Gewaltanwendung häufig eher gering ist. Es kommt dann eher zu Vertreibungen und die eine Seite muss dann eben akzeptieren, dass sie vertrieben wird und das sehen wir aber natürlich relativ häufig.
Eine bittere Pille. Die Schwächeren müssen einfach akzeptieren, dass sie vertrieben werden. In Brasilien passiert das seit Jahrzehnten. Immer wieder ging es um die Ressource Land. Denn Brasilien ist eine der Kornkammern der Industrieländer. Kaffee, Zucker, Sojabohnen, Fleisch, Alkohol und noch vieles mehr wird seit Jahrzehnten exportiert. Dafür eigneten sich Großbauern immer mehr Land an. Oft vertrieben sie die Einwohner mit Waffengewalt. In jüngster Zeit ist es vor allem im Amazonasgebiet, das lange eines der letzten Rückzugsgebiete war, zu Auseinandersetzungen um Land gekommen. Maria Silva, die versucht hat, in ihrem Dorf in der Amazonasregion bei Belém den Widerstand dagegen zu organisieren, musste das am eigenen Leib erfahren.
1978
kam ein Agrarunternehmen namens Rehasa erstmals in unsere Region. Die Leute behaupteten, sie hätten alles Land hier gekauft. Das akzeptierten wir natürlich nicht, obwohl keiner von uns damals irgendwelche Besitzurkunden hatte. Aber alle waren hier geboren und hier aufgewachsen. Meine Großeltern zum Beispiel, die haben vom ersten Tag an hier gelebt und das Land gehörte ihnen. Doch eines Tages kamen die Männer von Rehasa und zerstörten alles. Rund um das Haus wurden alle Pflanzen herausgerissen. Wir hatten viele Avocado-Bäume. Als wir wieder nach Hause zurückkehrten, war bis auf unseren Ofen alles kaputt.
Dreimal wurde Maria Silva insgesamt vertrieben. Beim letzten Mal, damit ein Unternehmen dort Dendee-Palmenpflanzungen anlegen konnte. Aus der Frucht der Dendee-Palme wird Biodiesel hergestellt, den Brasilien gern nach Europa und in die USA exportieren möchte.
Durch den Boom der Biotreibstoffe ist die Ressource Land in Brasilien noch wertvoller geworden. Viele Großgrundbesitzer, die bisher in anderen Regionen Soja anpflanzten oder Rinderzucht betrieben, verkaufen ihr Land an Zuckerrohrpflanzer. Sie selbst weichen auf das Amazonasgebiet aus und vertreiben mit Gewalt die Kleinbauern. Nur selten können die sich wehren, weiß die brasilianische Caritas-Mitarbeiterin Olivia Santos.
Die Firma Rehasa kam mit bewaffneten Männern, mit Pistoleros, um die Familien zu vertreiben. Es gab Morddrohungen und sogar Morde. Sie marschierten sehr schnell vor, Sie zündeten einfach alles an. Als die Pistoleros in die Stadt Moju kamen, begann das Volk, sich selbst zu organisieren. Rund 50 Männern der Region gelang es schließlich, die Pistoleros zu vertreiben. Die Polizei hatte das nicht fertiggebracht und der Staat auch nicht.
Angesichts der sich abzeichnenden Ölknappheit wächst das Interesse an Biotreibstoffen und bislang unerschlossenen Ölquellen. Rohstoffe wie Öl gelten als sogenannte strategische Ressourcen, weil sie für die Industriegesellschaften unabdingbar sind. Eine fatale Entwicklung zeichnet sich ab. Bisher waren es in Krisengebieten vor allem regionale Gruppen und Akteure, die sich der Rohstoffe bedienen, um Krieg zu führen. Doch zunehmend treten nun zusätzlich externe Akteure auf, die Konflikte anheizen, um Rohstoffe auszubeuten und zu exportieren.
Deutlich zeichnet sich ab, dass im Namen strategischer Ressourcen über Verstöße gegen internationale Normen hinweggesehen wird. Zum Beispiel im südamerikanischen Ecuador, wo im Namen des Öls der Urwald abgeholzt und Indianer vertrieben wurden. Zum Beispiel im kleinen afrikanischen Staat Äquatorialguinea. Von Öleinnahmen gestützt, führt der Diktator Obiang seit Jahrzehnten einen blutigen Kampf gegen die eigene Bevölkerung. Die internationalen Organisationen sehen trotzdem weg, sagt der Wissenschaftler Michael Bjoska.
Das Problem ist, dass auch die internationalen Akteure nicht interessenfrei sind. Und dass zwar einerseits Weltbank, Internationaler Währungsfonds, auch die großen Mineralölkonzerne, großen Bergbaukonzerne natürlich vermeiden wollen, dass es zu Konflikten kommt. Aber sie andererseits ein großes Interesse daran haben, dass Rohstoffe ausgebeutet werden.
Eine schwindelerregende Zahl von Konflikten gibt es. Und nur wenige tauchen ab und zu in den Nachrichten auf. In den meisten Auseinandersetzungen geht es um Rohstoffe. Oder es sind die Ressourcen, die die Konflikte erst möglich machen. Und zwar immer solche, die für die Industrienationen notwendig sind. Die Kriege um Rohstoffe lassen sich langfristig wohl nur lösen, wenn die Verbraucher genau hinschauen, was sie kaufen. Denn die Macht der Verbraucher ist groß. Immerhin wurde durch einen weltweiten Verbraucherboykott in den 1980er Jahren bereits das unmenschliche Apartheid-System in Südafrika zu Fall gebracht. Würden die Verbraucher auch heute ihre Macht nutzen, wäre es vielleicht möglich, den Fluch der Ressourcen zu bannen und zumindest einige der Rohstoffkriege zu beenden.